bin häufig verunsichert in diesen Tagen, denn ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Meine Werkzeuge, meine sozialen Werkzeuge sind durcheinander gekommen. Die Gewissheiten im Umgang miteinander bröckeln und manchmal kommen da so Sachen durch, die ich an mir eigentlich gar nicht sehen will. Und ja, was ist das, was da gerade in der Gesellschaft passiert? Eine Frau, mit der man sich, wie ich finde, gut unterhalten kann, weil sie Gedanken auch in Worte fassen kann und normalerweise aufschreibt, ist Katrin Gerloff. Sie ist Redakteurin des Wirtschaftsmagazin Oxy, hat viele Bücher geschrieben, ist Redakteurin, Journalistin und mit ihr spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Katrin.
Hallo, guten Tag.
Das sind ja ganz besondere Zeiten. Also ich habe immer gedacht, ich habe schon alles erlebt, Umbrüche und Verwerfungen und Verunsicherungen. Aber was da jetzt mit uns passiert in der Gesellschaft, das haut mich manchmal ganz schön um. Wie geht's dir damit?
Ich muss gleich als erstes das Geständnis machen, dass ich eine recht begeisterte Leserin von sehr dystopischen Romanen und Thrillern bin. Insofern habe ich jetzt sehr oft gedacht, das hast du alles schon mal in wunderbar aufgeschriebenen Plots gelesen und dich dabei gegruselt oder eben gedacht, huch, genauso wird es irgendwann mal kommen. Und in einigen Dingen, also ich würde das noch nicht als die Superkatastrophe bezeichnen, aber in einigen Dingen treten jetzt tatsächlich Sachen ein, die sich sozusagen Schriftsteller und Schriftstellerinnen früher schon mal überlegt haben und dann in fiktionale Geschichten aufgeschrieben haben. Heißt, ich bin gar nicht überrascht, da ist so ein Grund, eher nicht pessimistischer, aber zumindest bin ich ein Mensch, der schon immer denkt, Dinge können passieren und zwar nicht nur anderswo.
Ja, und die treten jetzt zutage, also in dem Wirtschaftsmagazin, was du auch schreibst, Oxy, beschreibt ja die Situation, die ja Wirtschaft beeinflusst ja unser Leben, das soziale Miteinander, das ist ja die Basis und diese Wunden, die legt ja sowieso schon offen, jetzt zeigt sich nochmal ganz deutlich, dass wir eigentlich ein riesen Verteilungsproblem haben, in einer ungerechten Gesellschaft leben und vielleicht auch in einer ungerechten Welt. Das heißt, das ist sowieso klar, aber jetzt zeigt sich es nochmal ganz besonders, kann man das so sagen?
Ich finde, das kann man nicht nur so sagen, sondern das muss man sagen. Und zwar möglichst jeden Tag und vor allen Dingen auch immer dann, wenn Leute sehr leichtfertig daherkommen und immer gleich von Krise als Chance reden. Ich glaube, der Armutsforscher Christoph Butterweger hat in einem Text geschrieben, dass wir jetzt vielleicht sogar noch mehr als sonst dazu neigen, diejenigen zu vergessen, die in den, so hat er es genannt, Kellergeschossen der Gesellschaft leben. Und das ist richtig, weil das sind nämlich auch nicht die, die jetzt gerade laut sich äußern oder Corona-Tagebücher veröffentlichen oder sonst was für Dinge machen, sondern denen es wirklich nicht gut geht. Und das gerät tatsächlich in diesen Zeiten schon, finde ich, ziemlich oder zu sehr in Vergessenheit, ja.
Wir wägen uns ja auch in einer Sicherheit, weil unser Sozialstaat und das Gesundheitswesen, wir sind ja also als Deutsche natürlich super aufgestellt, das ist alles klasse, das hilft ja auch, dass man keine Angst hat, aber brüchig ist das Konzept doch auch, oder? Leben wir trotzdem in einem Kartenhaus, was vielleicht etwas dickere Karten hat, der Beton etwas stärker ist, aber ganz so sicher können wir uns doch auch nicht wähnen, was denkst du?
Nee, wir können uns nicht sicher wählen. Also ich meine, dieser Virus oder dieses Virus zeigt uns ja auch, dass Globalisierung halt, was wir eigentlich auch wissen, sehr viele Seiten hat. Davon sind einige ganz schön und andere sind halt sehr gruselig. Und dass es da überhaupt nicht mehr darum geht, wo nationalstaatliche Grenzen anfangen oder aufhören, sondern dass das einfach passiert. Richtig ist, dass unser Gesundheitssystem sicher ganz gut aufgestellt war, würde ich mal nicht sagen, aber es ist relativ schnell jetzt versucht worden, das noch ein bisschen fitter zu machen für diese Situation. Auf Kosten von wem oder was, darüber schreiben wir in der Zeitung immer relativ viel. Also was sozusagen der Wohlstand, den wir hier auch jetzt genießen können, im Sinne von, dass wir uns doch beschützt, halbwegs beschützt fühlen, welchen Preis dafür möglicherweise andere gezahlt haben in der Vergangenheit und zahlen. Und aber richtig ist, auch diese Regierung vermag es, trotz aller Wirren, doch immer wieder auf so eine paternalistische Art und sehr, immer wieder Beruhigung reinzubringen und einem dann auch selber das Gefühl zu geben, dass da Handlungsfähigkeit da ist. Mhm. Was ich auch nicht abstreiten würde, also.
Ja. Trotzdem, lass uns mal über dieses paternalistische Reden und über diese wundersame Konsensverschiebung, wie es Harald Welzer ja genannt hat, mit dem ich sprechen wollte. Er spricht ja von so einer Konsensverschiebung und von so einem, ja, von so einem Umkippen. Und ich merke das ja bei mir, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass bestimmte Gewissheiten im Umgang miteinander, die bröckeln jetzt. Also da ist zum einen der innere Zeigefinger, der immer wieder so rauskommt. Am liebsten möchte ich Leute ansprechen, die über 80-Jährige, die im Supermarkt dann den Abstand nicht einhalten, und ich denke, oh, die sollten da eigentlich zu Hause bleiben. Und denke ich, hat der, also es kommt in mir so ein kleiner DDR-Hausmeister durch, den ich natürlich ganz doll unterdrücken will, und der Zeigefinger, den muss ich wegstecken und so. Und dann merke ich jetzt, du darfst nicht übergriffig sein, du darfst jetzt nicht eben zu paternalistisch sein. Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
Ich kann das total nachvollziehen. Also es ist ja sogar noch mal so doppelt gespiegelt. Also zum einen haben wir diesen kleinen Hausmeister oder ich dann die Hausmeisterin in uns, und zum anderen begegnet der oder die uns natürlich jetzt auch tatsächlich relativ oft. Das kann nett sein. Ich bin letztens also in den Park gelaufen und an zwei doch recht alten Damen, ich würde mal sagen, die waren schon weit über 80, vorbeigelaufen, die mich beschimpften, weil ich auf dem schmalen Weg es nicht geschafft habe, diese 1,50 Meter also zur Seite zu treten. Und als ich mich dann umgewandt habe, um denen nochmal zu sagen, ach, dass das jetzt aber vielleicht doch ein bisschen zu laut geschimpft ist, hat mir die eine alte Dame, fand ich großartig, einen Stinkefinger gezeigt. Habe ich gedacht, Mensch, krass. Das ist ein Trick, den hat die von ihren Enkeln gelernt. Also diese Art des Umgangs miteinander, das erleben wir, und zugleich haben wir das selbst auch. Und es ist nicht so einfach zu unterscheiden, ob das jetzt Fürsorge ist oder vorauseilender Gehorsam. Also da finde ich, sind die Grenzen sehr fließend. Und das vermischt sich auch oft, weil uns natürlich auch jeden Tag neue Dinge erklärt werden und oder wieder zurückgenommen werden und dann wieder neue Dinge. Ich finde es auch wirklich schwierig, sich da immer so zu verhalten, dass man mit sich selbst noch halbwegs im Reinen ist.
Also das heißt, diese Verunsicherung ist normal, dass man nicht genau weiß, es geht ja Etikette oder bestimmte Normen, soziale, gesellschaftliche Normen, die ja in der Gewissheit, also was gehört sich nicht, was ist übergriffig, was nicht. Ja, also gestern bin ich jemandem begegnet, der hat den Abstand nicht eingehalten oder kam dann zu mir und ich sage, warte mal, du kannst jetzt eigentlich hier nicht. Und er sagt, mach dir mal nicht ins Hemd. Und hat mich dann so angepöbelt, dass ich mich doch mal locker machen soll und mir nicht ins Hemd machen soll. Und dann war ich total verunsichert, wie ich reagiere. Aber ich war innerlich eigentlich sauer, habe dann nichts gesagt und merke, was, du bist dir nicht sicher, wie du dich verhalten sollst. Das ist schon eigenartig. Ich dachte mir, ich bin souverän.
Ja gut, Souveränität haben wir jetzt sozusagen in Zeiten gelernt und gehabt, dass da ein Teil davon verloren gehen kann. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr nachvollziehbar. Und ich habe jetzt gemerkt in den letzten Tagen und Wochen, dass es immer sehr hilfreich ist, tatsächlich zu sagen, wenn man es ehrlich meint, es geht mir ehrlich gesagt jetzt weniger gerade um die Angst um mich, sondern eher um dich. Also das macht man seinen Eltern gegenüber und Menschen gegenüber, von denen man weiß, dass sie möglicherweise tatsächlich auch vorerkrankt sind oder so. Also wo ich grundsätzlich auch Kontakt ablehne und sage, Leute, und ich lehne ihn nicht ab, weil ich jetzt froh bin, mehr Freizeit zu haben, sondern weil ich Angst um euch habe. Das kann man schon individuell so machen, aber im öffentlichen Raum, finde ich, ist es trotzdem schwierig, und ehrlich gesagt finde ich die auch beunruhigend, dass man doch aus dem weiteren und noch weiteren Bekanntenkreis relativ oft hört, wir nennen es mal verpetzen, also wir wollen es mal noch nicht denunzieren nennen, aber sagen wir mal, es ist eine unschöne Art, sozusagen den Nachbarn im Schrebergarten telefonisch woanders anzuzeigen, um zu sagen, dass der da gerade Besuch gekriegt hat, weil das natürlich ein Übergriff ist, wo ich sage, ich habe zu entscheiden, was du jetzt gerade mit dieser Krise machst und mit dir selbst. Das finde ich schon ziemlich krass.
Ja, verpetzen, das klingt noch so irgendwie verharmlosend, aber reden wir mal über den netten Denunzianten, der es ja nur gut meint, der ja vernünftig ist und ja nur helfen will. Das ist ja auch was ganz Mieses, das ist ja ganz, ganz tief unten drin. Steckt der auch in uns drin, so der kleine, der nette Denunziant, wo man denkt, das scheint ja verbreiteter zu sein, als ich dachte.
Der steckt in uns drin, ja. Da könnte man jetzt große historische Bögen schlagen, aber das würde jetzt zu weit führen und wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Aber ich glaube, dass natürlich die eigenen Ängste oder Verunsicherungen dadurch natürlich auch quasi geradezu überkompensiert werden, indem man sich aufschwingt, auch noch für andere meinen, besser zu wissen, was die jetzt zu tun und zu lassen haben. Ich bin ja so in meinem ehrenamtlichen Leben noch, arbeite ich im Vorstand unserer Wohnungsgenossenschaft. Das sind so knapp 300 Wohnungen und wir haben jetzt natürlich vermehrt Anzeigen von, also sozusagen Anzeigen von, da ist es laut, das stört mich, da wird es immer lauter und die haben doch bestimmt, also das ist so laut, die müssen ja Besuch haben und so weiter. Und dann schreiben wir immer sehr freundliche Briefe und schreiben, Leute, nehmt doch einfach darauf Rücksicht, dass das wirklich harte Zeiten sind für Familien, die eingesperrt sind mit Kindern, Homeoffice machen müssen und. Und daran merkt man aber doch, dass diese dünne Decke der Zivilisation, wie Christa Wolf das ja genannt hat, ja, an einigen Stellen wirklich sehr, sehr dünn ist. Da sind die Grenzen sehr fließend.
Wenn mal die einen nennen es Firnis, die anderen Decke, aber es ist auf jeden Fall, es ist ja sehr dünn, diese Zivilisation. Wenn man das wegnimmt, was ist denn da drunter? Ist da brauner Schleim oder was stellst du dir darunter vor? Ist dann Barbarei oder wie würdest du das nennen, was wir drüber decken oder was wir da...
Also so schwarzmalend, obwohl ich zum Schwarzmalen neige, würde ich es tatsächlich nicht sehen, weil sich darunter sowohl das eine, darunter, gut, das ist ja dann nicht darunter. Wir haben, ich könnte jetzt genauso viel auch wirklich richtig angenehme und schöne Beispiele erzählen, wo ich das Gefühl habe, die ganzen selbstgeschriebenen Aushängen in unseren Aufgängen, wo steht, wer Hilfe braucht, ich kann einkaufen gehen und. Also es gibt ja sowohl das eine, aber was ich dann sozusagen unter der Decke, also da, wo die Risse sich auftun, aufmacht, ist schon eine Form A von Obrigkeitshörigkeit, wo man sagen würde, ach, das ist nicht gut, das ist schade, dass es davon so viel gibt und Schadenfreude in gewisser Weise auch, Missgunst und dieses sich aufzuschwingen, halt tatsächlich über andere zu richten und das dann auch noch an sozusagen den Behörden anzuzeigen, das ist auch finster, ja.
Und das Bewusstsein, ich habe ja das Gefühl, ich muss mir das mal bewusst sein, dass die Situation eine besondere ist, dass eine Diskussion im Parlament, außerparlamentarisch, also dass das so, dass die Gewalten nicht außer Kraft gesetzt sind, aber dass sie zumindest gelähmt sind, dass es die Zeiten der Exekutive sind, der Leute, die ein klares Wort sprechen und so, und zu sagen, naja, das ist jetzt möglicherweise nötig, aber es kann kein Dauerzustand sein, es darf nicht sein, diese Werte sind wichtig, von individueller Freiheit, von Diskussion und so weiter. Kann das helfen, sich das immer wieder bewusst zu machen?
Ja, es wird zu wenig gemacht, obwohl es in den Medien oder in einigen Medien schon auch viel thematisiert wird. Aber ich finde, dass wir zu wenig darüber diskutieren. Im Zuge dessen, ehrlich gesagt, diskutieren wir auch viel, viel zu wenig darüber, was alles jetzt quasi fast stillschweigend zumindest erstmal temporär entsorgt wird oder wach abgeht. Also ich erinnere nur daran, dass vor Corona-Zeiten es eine Zusage gab der Bundesregierung, 1500 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus den wirklich grauenvoll dicht besetzten Lager Moria in Griechenland zu nehmen. Jetzt sind es 46, die da kommen. 46. Und es ist nicht so, dass jetzt darüber gar nicht berichtet wird, aber es ist sozusagen mit einem Federstrich wird da ein angekündigtes, wenigstens halbwegs solidarisches Verhalten oder nennen wir es einfach nur Anstand weggewischt, mit der Begründung, dass das jetzt gerade nicht geht. Und da passieren viele Sachen, um die wir uns da gerade recht wenig kümmern. weil wir halt auch sehr viel mit uns selbst beschäftigt sind.
Ja. Ein Thema wäre ja noch die sogenannten Soforthilfen und die Rettung des Staates. Also die Marktgläubigen jetzt sagen, jetzt muss der Staat ran und dann die Hilfen, die Kredite auch an Auflagen an soziale und Umweltauflagen zu knüpfen, ist ja auch kaum ein Thema, oder?
So gut wie gar nicht. Das ist sehr bedauerlich, weil das jetzt wirklich, also da würde ich sogar den Satz unterschreiben, Krise wäre eine Chance, also könnte eine Chance sein, nämlich eine Chance dazu, genau sowas zu machen und zu sagen, wir nehmen hier ganz wahnsinnig viel Geld in die Hand, wir geben euch das auch, aber wir haben schon ein paar Bedingungen, also was ihr mit dem Geld macht. Das findet nicht statt. Ich finde es tatsächlich lustig, dass die Marktapologeten ja immer in solchen Krisen doch sehr laut rufen und sagen, oh, das muss jetzt aber der Staat machen. Jetzt haben wir, jetzt ist es zwar irgendwie, sitzen wir in der Scheiße, aber jetzt wäre es gut, wenn der Staat, aber wir wünschen uns, sagen wir auch gleich Friedrich Merz und Co., wenn das hier vorbei ist und wenn alles wieder gut ist, möchten wir, dass der Staat aber auch ganz schnell wieder rausgeht. Also das ist schon schade, dass wir so ein kurzes Gedächtnis haben, weil wenn man das mal nebeneinander legen würde, wie oft das in der Vergangenheit so kommuniziert wurde und hingenommen wurde, das ist schon, ich finde, das ist Chuzpe. Also das ist echt mutig, dass sie das immer wieder so machen.
Hm. Vergessen und das Gedächtnis ist so eine Sache. Schreibst du dir Sachen auf? Ich habe das Gefühl, dass 89, 90 in dieser intensiven Zeit, ich hätte gern mehr Fotos gemacht, Audioaufnahmen und hätte mir gern was aufgeschrieben. Wie machst du es mit dem Erinnerung bewahren? Führst du Tagebuch oder was machst du?
Also ich habe mich tatsächlich mit einer Kollegin, Freundin zusammengesetzt und wir haben beschlossen, dass wir nur für uns beide, also im Geheimen und in einem geschlossenen digitalen Raum, immer abwechselnd ein Corona-Tagebuch schreiben. Und zwar nur für uns heißt, weil wir selber genau die Erfahrung gemacht haben, die du jetzt auch beschrieben hast, im Nachhinein, wenn man sich so Zeiten vergegenwärtigt, in denen es wahnsinnig turbulent oder dramatisch war und wegen der Dramatik hat man sich einfach gar nichts aufgeschrieben und dann ist es unglaublich schwer, das später in diese gedrängten Zeiten wieder abzurufen. Heißt, das machen wir jetzt immer im Wechsel. Das ist auch ein bisschen insofern therapeutisch, als dass wir sind beide Homeoffice gewöhnt, aber das ist ja jetzt nochmal eine andere Art von Homeoffice, was wir machen. Und ja, und seit sozusagen Beginn, wir haben am 20. März angefangen und seitdem haben wir das auch durchgehalten. Ich finde das sehr hilfreich. Also ich finde es auch sehr hilfreich, eben im Hinblick darauf, mit dem kurzen Gedächtnis, sich jetzt eben sowas aufzuschreiben wie, da steht dann krass, 46 Geflüchtete kommen, nicht 1500. Also das wird man in 2 Jahren, das müsste man sich das mühselig alles nochmal im Internet zusammensuchen. Das finde ich das gut.
Tagebuch führen, eine sehr gute Idee. Vielleicht können wir ein bisschen davon profitieren, uns teilhaben lässt an den Gedanken, die du aufgeschrieben hast. Liebe Katrin, ich danke dir, wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Liebe Grüße nach Berlin oder wo immer du bist.
In Berlin, genau. Ja. Ich bin ja insofern ganz brav und bewege mich nicht vom Ort weg und ich wünsche euch in Thüringen auch, ihr macht das ja gut da und danke für das Gespräch.
Danke auch, das war Katrin Gerloff, sie ist Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Oxy, hat zahlreiche Bücher geschrieben, ist Journalistin und Autorin und hat auch einen eigenen Blog, eine Seite, den ich gleich verlinke.